du hörst einen Podcast von Rabe.
Wunderschönen Abend. Mir ist genau jetzt aufgefallen, irgendwie immer, wenn ich in der Abmoderation bin, fange ich an zu reden. Aber ja, das ist ein Thema für ein anderes Mal. Mein Name ist übrigens Gael. Neben mir hier steht Jule und mit uns im Studio ist auch noch der Victor. Wir zu dritt sind Lavandel und heute für euch eine Stunde lang da.
Lavandel ist die Sendung für junge Erwachsene hier auf Radio Rabe. Jede 4 Wochen beschäftigen wir uns eine Stunde lang mit einem Thema. Und das Thema für heute ist Drag. Und zwar haben wir einen ganz coolen Studiogast dabei. Herzlich willkommen hier bei Radio Rabe.
Merci vielmals. Merci, kann ich hier sein?
Genau, und zwar haben wir eine Drag Queen zu diesem wunderschönen Thema hier ins Studio geholt, und zwar die Aja A. Habe ich das richtig gesagt? Wir haben vorhin sogar noch darüber geredet, eben, was es spricht.
Hey, fast. Du hast fast okay. Richtig getroffen. Ich heiße Aja Aha.
Perfekt.
Wir haben heute das Thema Drag, und da muss man natürlich erstmal klären, was ist Drag überhaupt? Am einfachsten gesagt, Drag ist eigentlich eine Kunstform. Wichtig vorweg zu sagen ist schon mal, Drag hat weder mit der Sexualität der KünstlerInnen zu tun, noch hat es mit Transgender zu tun. Grundsätzlich schlüpft eine Person, die Drag macht, in eine Rolle ein. Die steht häufig in Verbindung mit einem männlichen oder weiblichen Geschlecht, muss aber nicht. Heisst, Drag Queens oder Kings benutzen verschiedene Merkmale, die in der Gesellschaft einem Geschlecht zugeordnet sind, um ihre Persona zu erstellen. Eine Drag Queen würde also zum Beispiel viel Schminke brauchen und tendenziell feminine Kleider anlegen.
Oft ist es so, dass die Menschen, die bei der Geburt als männlich eingestuft werden, eine weibliche Persona wählen und umgekehrt. Drag kann aber auch über die menschlichen Spezies herausgehen und verschiedene andere Wesen darstellen. So arbeitet Cyberdrag mit futuristischen Bildern und Alien-Drag inspiriert sich an Außerirdischen.
Künstlerinnen im Drag sind künstlerisch und handwerklich sehr begabt. Im Prinzip stellen sie die Kostüme selber her und schminken sich zum Beispiel selber. Außerdem brauchen Drag Queens und Kings eine Portion an musikalischem Talent. An einer Drag-Show spielt klassischerweise das sogenannte Lip-Syncing eine grosse Rolle. Dort geht es darum, zu einem ausgewählten Lied eine Show abzuliefern und dabei das Lied stumm mitsingen. Also die Lippen muss man realistisch zum Songtext können bewegen, unter anderem.
Eine Drag-Show kann aber auch andere Züge annehmen. Denn Drag ist politisch, wenn auch nicht immer. Drag bricht mit den traditionellen Geschlechternormen und stellt das Konstrukt der Geschlechter in die Öffentlichkeit. Auch macht Drag auf Missstände in Bezug auf die LGBTQIA+-Community aufmerksam, da die Kunstform schließlich aus dieser Community entspringt.
Und jetzt, wie vorhin auch schon angekündigt, geht's weiter mit noch ein bisschen mehr Infos zu Drag.
Und zwar erzählen Gael und ich euch jetzt was drüber, wie das Ganze denn überhaupt entstanden ist. Denn Männer in Frauenrollen gab es schon lange, bevor jemand von Drag geredet hat. Im antiken griechischen Theater sind ausschließlich Männer auf der Bühne gestanden, auch für weibliche Figuren. Ähnliche Traditionen gab es auch in Asien. Das japanische Kabuki wurde zwar von einer Frau gegründet, Frauen wurden dann aber später von der Bühne verbannt und männliche Onagata haben die Frauenrollen übernommen.
Auch in England waren Frauen noch bis 1660 auf der Bühne verboten gewesen. Und darum haben junge Männer Frauenrollen gespielt. Shakespeare hat das sogar zu einem Handlungsmotiv in seinen Geschichten gemacht. Zum Beispiel in «Was ihr wollt». In anderen Teilen von Europa, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, sind zur gleichen Zeit schon länger Frauen auf der Bühne gestanden. Die weit verbreitete Behauptung, dass der Begriff Drag aus einer Bühnenanweisung von Shakespeare stammt, ist ein Mythos ohne Beleg.
Die erste schriftliche Nachweis des Wortes Drag im Sinne von Frauenkleidung von Männern getragen, stammt von 1870 aus dem viktorianischen England. Aus einem Gerichtsverfahren gegen die Crossdresser Ernest Butor und Frederick Park. Fanny und Stella, in den Prozessakten wird ihnen eine Party-Einladung aus ihrem Umfeld zitiert, bei dem man in Drag erscheinen sollte. Woher das Wort kommt, ist nicht gesichert. Eine Theorie verweist auf die langen Röcke und Petticoats, die über den Boden schleiften. Andere auf das jiddische Trugen, Tragen oder das Grand Rag, einen alten Ausdruck für Maskenbälle.
Ja, die moderne Drag-Kultur ist so ein bisschen in den USA im späten 19. Jahrhundert entstanden. Die Drag Balls, wie man das nennt, sind vor allem dann zumal noch von POC-Personen sowie latinamerikanischen queeren Personen organisiert worden und auch haben die meisten daran teilgenommen. Weil sie sind von weissen Wettbewerben ausgeschlossen gewesen. Die ersten beleidigten Drag Balls hat der William Dorsey Swan veranstaltet. Der ehemals versklavt Hotelkellner hat in den 1880er Jahren zu geheimen Bau eingeladen. Bei denen haben andere ehemals versklavte Männer in Kleider getanzt. Der Dorsey Swans ist der erste, der sich als Queen of Drag bezeichnet hat. Das ist also der erste Vorläufer vom Begriff Drag Queen, wo man heute vor allem braucht. Er ist aber nachher bei einer Razzia verhaftet worden und hat der damals Präsident Governor Cleveland um Begnadigung gebeten. Leider aber vergeblich. Das gilt also als der frühest dokumentierte Versuch, Queer-Versammlichkeit auf juristischem Weg zu verteidigen.
Im frühen 20. Jahrhundert sind Drag Balls in Harlem aufgeblüht. Daraus hat sich die Ballroom Culture entwickelt. Also ein Netzwerk von Houses, sozialen Wahlfamilien, das queeren People of Color als Schutzraum gedient hat. Parallel dazu war weibliche Impersonation Teil der populären Unterhaltung in Shows. Im 19. Jahrhundert sind Männer als rassistische Karikaturen von schwarzen Frauen aufgetreten. Später hat sich das Bild hin zu glamourösen Frauenfiguren verschoben. Außerhalb der Bühne ist Drag stigmatisiert und kriminalisiert geblieben. Polizeirazzien in queeren Bars gehörten zum Alltag. Ein Wendepunkt war der Stonewall-Aufstand im Juni 1969 in New York. Marsha P. Johnson und Sylvie Riviera, die sich damals selbst als Drag Queens bzw. Transvestiten bezeichneten und heute meist als Transfrauen gelesen werden, sind zu Symbolfiguren des Aufstands geworden. Stonewall gilt als Katalysator der modernen LGBTQIA+-Bewegung.
Ja, wir springen ein bisschen weiter vor. Wir springen zu den 1980er und 1990er Jahren. Ab dann ist Drag zunehmend sichtbarer geworden. RuPaul hat Ende 1992 die Single «Supermodel – You Better Work» veröffentlicht. Es war kein Welthit, aber ein Club-Erfolg. Mit dem hat RuPaul als erste Drag Queen die US-Charts erreicht. Der eigentliche Mainstream-Durchbruch ist aber nachher 2009 mit der TV-Show RuPaul's Drag Race gekommen. Die Show hat inzwischen zahlreiche internationale Ableger, unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Spanien und Thailand.
Heute ist Drag eine globale Kunstform. Zu finden vom glamourösen Show-Performances über politischen Aktivismus bis zu experimentellen genderfluiden Ausdrucksformen. Auf Bühnen, an Festivals, in Clubs und auf roten Teppichen. Auch die Sprache der Ballroom-Szene lebt weiter. Begriffe wie zum Beispiel Slay, Yas Queen, Tea oder Work stammen aus den Balls und sind mittlerweile im Sprachgebrauch von vielen Menschen gelandet.
Und jetzt geht's weiter mit dem versprochenen Interview.
Genau, wir kommen eigentlich zum Teil, auf den wir uns wahrscheinlich am meisten gefreut haben in der heutigen Sendung. Ich glaube, um es ganz einfach zu machen, kannst du dich gerne erstmal ganz simpel vorstellen zum Anfang.
Hallo zusammen, ich bin der Bella Jakob, ich bin Drag Queen und bin 19.
Du hast uns vorhin schon deinen Namen von deiner Persona verraten. Aja Aha. Mhm. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gesagt.
Genau.
Wie ist die Persona entstanden bei dir?
Hey, die Persona hat sich irgendwie recht früh schon entwickelt. Ich habe früh mit Make-up ausprobieren und so. Und bin dann wie, hat es dann wieder ein bisschen verlassen und dann habe ich so ein bisschen Drag mitbekommen. Also das Make-up habe ich schon gemacht, bevor ich überhaupt gewusst habe, dass Drag existiert. Mhm. Und genau, bin dann hat Drag für mich entdeckt und er hat sich das immer weiterentwickelt und so. Und genau, jetzt bin ich hier.
Wo hast du so das Drag entdeckt? Also ist es vor allem irgendwie im Internet im Internet?
Ja, genau, ich habe es wirklich so klassisch irgendwie auf YouTube oder so erste Videos gesehen und dann, ja, von dort aus dann weiter.
Hast du dort irgendwie ein Vorbild gehabt, also irgendjemand, wo man hat gesehen im Internet und nachher hat man so ein kleines Vorbild genommen, oder?
Ja, ich würde schon sagen, dass ich so zwei, drei oder vor allem ein Vorbild irgendwie habe. Also Violet Chachki, die hat bei RuPaul's Drag Race die siebte Staffeln gewonnen und ich war einfach wirklich fasziniert gewesen. Und ich habe erst mit einem Kollegen über das Gerät gehabt, weil ich nicht mehr gewusst, wieso dass ich die 7. Staffel dann geschaut habe. Er hat aber dann die, auch einfach die 7. Staffel geschaut und es hat sich dann irgendwie herausgestellt, dass das die einzige Staffel war, die auf Netflix verfügbar war. Genau, also das war wie so ein bisschen Schicksal schon was.
Ja, gehen wir vielleicht noch ein bisschen näher auf deine Persona ein. Wie würdest du dich beschreiben?
Ich würde mich in Drag so als Burlesque-Performerin beschreiben und sehr so feminin schick und auch fast schon Camp, also wirklich extravagant, all die Wörter, alles sehr glamourös und so, genau.
Ja, auf was für Techniken greifst du dann vielleicht zurück? Also eben, wir haben ja schon etabliert, dass du zum Beispiel dich schminkst. Was machst du noch, um die Personen eben zu gestalten, äußerlich?
Ich mache eigentlich alle Kostüme, die ich habe, selber. Also ich bin ja gelernter Schneider und ich habe, genau, es ist für mich ist das wie, es ermöglicht mir mega viel, dass ich Kostüme selber machen kann und dann auch selber so ein paar Tricks habe. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr schon mal eine Show gesehen, ich glaube schon, wo ich plötzlich Fächer in der Hand habe, wo so Federn in der Hand habe, die vorher ein Headpiece waren und Korsett, die ich ganz schnell abziehen kann. So. Also das ist wie alles von mir selber auch konstruiert und gebaut und ja, gemacht.
Mega cool. Vielleicht, ich habe so ein bisschen rausgespürt, irgendwie, du hast recht, du fühlst dich in, so ein bisschen getrennt von dieser Person. Also es ist nicht so, dass sie mega verschwimmen, sondern so wie ich es jetzt wahrgenommen habe, würdest du dich dann schon halt als Aja bezeichnen und jetzt halt nicht? Vielleicht wo überschneidet sich das Ganze?
Ich habe das Gefühl, so, vielleicht so ein bisschen Selbstbewusstsein. Beim Selbstbewusstsein habe ich das Gefühl, es ist wie also sehr viel, was ich in oder was ich wie persönlich in meinem Privatleben wie habe, kann ich wie oder sehr viel, was ich wie nicht unbedingt kann ausleben, kann ich nicht durch Drag ausleben und dann nehme ich aber das wie die Erfahrungen wie wieder zurück und kann mich wieder das dann wie so ein bisschen motivieren oder so ein bisschen irgendwie
so ein bisschen
aufdingsen, würde ich dem so sagen.
Also so ein bisschen einen Umgang mit verschiedenen Alltagsthemen finden vielleicht.
Ja, genau. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Aber wenn ich, oder auch heute, ihr seht das leider nicht, aber ich bin schon ein bisschen im Look. Ich denke, ich muss immer ein bisschen, immer ein bisschen Show machen. Genau, und ich habe jetzt das Ding gemacht, dass ich ich habe das Gefühl, ich habe jetzt viel mehr so das Selbstbewusstsein, das ich in Drag wie habe, kann ich wie auch in mein persönliches Leben eben einführen. Und das ist wie immer so ein bisschen Show, aber dann auch nicht. Also es ist sehr fluid alles und es ist alles ein bisschen irgendwie. Also
ja, und
ich kann nicht so ganz spezifisch sagen, was wie ist.
Wenn wir jetzt vielleicht von den Unterschieden reden, eben, du hast gesagt, was vielleicht Gemeinsamkeiten sind mit deiner Persona und wo unterscheidest du dich dann vielleicht? Wo findest du, das hat jetzt wie gar nichts mit meinem Alltags-Ig zu tun, was ich dort auf der Bühne mache, falls es das geht überhaupt?
Ich habe mir dazu ehrlich gesagt noch nie wirklich mega viel Gedanken gemacht. Es sind jetzt echt noch schwierige Fragen zu beantworten, aber also Sachen, die ich jetzt wie nicht in meinem Privatleben habe, gibt's, oder was, also nein, ich kann es nicht beantworten, ehrlich gesagt.
Mhm. Ja, vielleicht kommen wir nochmal auf deinen Namen zurück, schnell. Du hast ja, oder wir haben schon festgelegt, dass der nicht so ganz einfach zum Aussprechen ist. Wie bist du vielleicht auf den gekommen?
Bei mir war es so ein bisschen so, ich habe schon ein bisschen den Namen gesucht und ich habe eigentlich Aja immer sehr einen schönen Namen gefunden, A-J-A. Und dann habe ich aber gefunden, das ist ein bisschen simpel irgendwie. Und dann habe ich gefunden, A-J-A-H, weil so, ah ja, aha, und er ist aha, ah ja, aha, und dann bin ich wie so ein bisschen so ein Erkenntnismoment, den ich dann wie zum Namen habe gemacht und dann noch ein bisschen Buchstaben noch ein bisschen umgeschoben und jetzt ist es Aja, aha.
Nimm uns vielleicht ein bisschen mit auf deine Reise, wie du das Ganze so ein bisschen herausgefunden hast. Hast du jemanden gehabt, der dich auf dieser Reise mitgenommen hat zu deiner jetzigen Person? Oder hast du das wirklich alles selber gemacht und einfach mit Vorbildern auf Social Media oder im Internet erreicht?
Ich habe schon das Gefühl, dass ich sehr viel mir selber verdanke. Also ich habe jetzt nicht irgendwie eine Drag-Mother oder so. Aber natürlich habe ich wie so Inspirationen und auch Vorbilder oder auch Leute, die mich wie einfach unterstützt haben. Also meine Eltern supporten mich mega fest und so. Und dann habe ich auch einfach noch andere Leute, die mich supporten in meinem Leben. Und genau, also es ist wie, das Künstlerische kommt eigentlich rein von mir, und aber so die Motivation oder so das ganze Aushalten, was nicht immer einfach ist, kommt auch von außerhalb.
Du hast vorhin das Wort Drag Mother benutzt. Kannst du uns vielleicht schnell erklären, was ist eine genau, Drag Mother?
Drag Mother sind meistens ein bisschen ältere Drag Queens, die jüngere Drag Queens wie aufnehmen und dann alle Tipps und Tricks zeigen und dann auch wie Shows ermöglichen oder so. Genau.
Jetzt in der Schweiz, es gibt ja Drag-Shows, aber es ist aus meiner Sicht so wenig, das erleben nicht so eine grosse Kultur wie vielleicht auch in anderen Ländern. Wie erlebst du das?
Ja, also weil ich wirklich noch recht frisch in der Szene wirklich auch präsent bin und wirklich unterwegs bin, habe ich jetzt auch noch nicht mega viel Erfahrung gehabt oder nicht mega viel andere Shows wie mitbekommen. Ich weiss, dass halt einfach in Bern eigentlich nichts wirklich läuft. Das ist halt dann aber wirklich in grösserer Stadt wie Zürich oder auch einfach zu Genf und auch Lausanne. Also die Welsche Schweiz hat schon ein bisschen mehr Szenen irgendwie, was das angeht. Genau, aber in Bern läuft eigentlich wirklich nicht so viel.
Und du hast vorher deine Eltern erwähnt auch. Wie hat vielleicht dein Umfeld allgemein reagiert, als du mit Drag angefangen hast?
Am Anfang war es, glaube ich, schon so ein bisschen speziell gewesen. Also es ist schon ein bisschen... Also ich meine, wenn du mich wie siehst, weil ich irgendwie halb geschminkt und irgendwie in einem crazy Outfit der Wohnung stolziere, dann sagst du mir so ein bisschen, okay. Aber das war alles wie easy gewesen und ich bin einfach wirklich in einem mega unterstützenden Umfeld aus Support von überall und die Leute, die mich nicht supporten, mit denen habe ich halt nichts mehr zu tun. Also so einfach ist es.
Du hast etwas Spannendes erwähnt, aber Leute, die dich nicht supporten, ist es für dich, ich nehme an, also ich glaube allgemein, wie hast du das erlebt? Hat es viele Leute gegeben, die das abgelehnt haben, die nicht haben können, sich auf das Einlauf deine Persona, oder?
Ich habe das Gefühl, eigentlich schon seit fast immer gesehen, also ich bin wie nicht, ich verstecke mich selber wie nicht, ich bin schon immer so sehr feminin unterwegs gewesen und so, und darum ist es eh schon wie so, hat es sich eh schon wie von dort aus irgendwie gespalten oder von, ja, ich habe gar nicht wirklich mit Leuten zu tun gehabt, die das jetzt wie nicht supporten oder was ich nicht mit dem will abgeben. Mhm. Und darum, genau, ist es wie so.
Ja, wenn wir vielleicht gerade beim Thema Freundschaft sind, ich stelle mir das ein bisschen interessant vor, weil du ja zum Beispiel, du hast ja dann, wo wir sie mal eine Show schauen von dir, ganz kurz, und du hast ja dann mit anderen KünstlerInnen performt auf der Bühne. Wie kann ich mir das vorstellen? Bist du dann praktisch mit den Personas von denen befreundet oder im Privaten oder beides? Wie funktioniert das?
Weil wir halt einfach dann auch viel Zeit hier im Backstage zusammen verbringen und man dort tendenziell die Persona eher ablehnt, bin ich eigentlich vor allem auch mit den Nicht-Drag-Personen sehr gut befreundet. Also, wir haben immer eine super Zeit im Backstage. Und das ist dann, aber natürlich sind Drag-Personen also immer auch mega. Also, Drag-Personen, ich weiß nicht, es ist einfach beides. Aber mehr mit der persönlichen Persönlichkeit.
Wie erlebst du so allgemein die Community, was vielleicht eben in Bern gibt oder jetzt in der grösseren Region? Ist die gross? Ist die, wie darf ich mir das vorstellen? Du hast schon vorhin angedeutet, es gibt eben fast nichts.
Also gross würde ich jetzt nicht behaupten, wir sind so ein paar und zum Glück haben wir auch ein paar Drag Kings und so in unserer Community, das ist auch immer sehr wichtig. Aber ja, wir haben jetzt nicht immer einen mega grossen Austausch, aber wir schauen, dass wir Shows zusammen machen können und wir unterstützen uns wie auf dem Weg, dass wir einander wie auch selber buchen. Also die Show, wo die Rosi schauen kann, dort habe ich wie... Ich konnte eigentlich die Show planen und habe dann auch noch meine Drag-Sisters eingeladen, dass sie mit mir zusammen performen können.
Du hast gerade die Symbiose angesprochen zwischen Drag-King und Drag-Queen. Wie ist der Austausch? Also du hast eben gemeint, es ist sehr wichtig, dass so Drag-Kings dabei sind.
Mhm. Ja, weil halt auch tendenziell Drag-Kings meistens auch von Frauen oder Cis-Frauen gespielt werden, ist es, oder gespielt werden einfach, sind mehr Frauen, die Drag-Kings sind. Und man merkt da irgendwie auch wieder so einen Gender-Unterschied irgendwie, dass es wie die Männer, die Drag Queens spielen, haben wie viel mehr Erfolg und Drag Kings, die von Frauen gespielt werden, werden nicht so schnell gebucht oder haben weniger Erfolg und das ist mega schade und das versuchen wir eigentlich aktiv zu ändern. Also es ist eigentlich ein globales Problem auch. Es ist ein Problem.
Ja, was macht Drag für dich aus?
Drag macht für mich aus, ich weiß nicht, es sind vor allem viele Gefühle, die ich habe. Es ist einfach Queer Joy, es ist für mich so ein mega schöner Moment und es fuckt einfach, es muss einfach Spass machen.
Wo kommt denn deine Inspiration überhaupt her?
Meine Inspirationen, würde ich sagen, kommen sehr viel von Burlesque und auch sehr so glamouröse Sachen. Ich lasse mich sehr gerne von so 20er Jahren inspirieren. Auch es gibt einen Künstler, RT, und der hat wunderschöne Illustrationen, Modeillustrationen. Genau, so ein bisschen von allgemein Fashion lasse ich mich inspirieren.
Ja, nimm uns vielleicht mal mit in so einen Tag vor einer Show. Kurz vor der Show oder vielleicht auch, gut, natürlich Kostüm und so gehört dazu, aber vielleicht, was machst du sonst noch kurz vor der Show? Hast du ein Ritual, um deinen Flow zu begeben? Wie sieht das bei dir aus?
Also ich würde sagen, der Tag fährt schon ein bisschen früher an als kurz vor der Show. Zuerst mal schauen, dass ich alle meine Pinsel und das Make-up geputzt habe, gewaschen habe. Das muss ich eigentlich auch nach der Show machen, aber ich verpasse es immer, oder muss ich es dann vorher machen. Alles packen, schauen, dass ich alles dabei habe und dann mit dem ÖV los, mit einem riesigen Koffer los und genau, dann komme ich im Venue an. Wenn es gut kommt, habe ich auch Backstage, wo ich mich ausbreiten kann. Es ist auch schon vorgekommen, dass ich irgendwie in einem Kämmerli war, aber das gehört halt einfach dazu. Genau, und dann schaue ich, dass der, also gibt es mal einen Soundcheck, wenn die Zeit da ist und dann fange ich mit dem Make-up an, ausschminken, für das brauche ich schon etwa 2 Stunden, ja lieber, das, also ich gerne, wenn ich so um die 4 Stunden Zeit habe, von Ankommen bis zur Show, dann kann ich mir Zeit nehmen. Genau, und dann kurz vor der Show, total nervös, nochmal durchgehen, habe ich alles andere, was ich muss annehmen, weil ich dann eigentlich immer auch sehr viel wieder abziehe, also es sind viele Schichten. Und dann, genau, darauf hoffen, dass der richtige Song kommt und dann geht's los.
Ja, wenn wir da schon von deiner Show reden, welche Arten von Auftritten machst du denn?
Ich würde sagen, dass ich so eine richtig Burlesque-Performance mache. Ich performe aber so ein bisschen einfach mit so ein paar Special-Effekten immer wieder. Und eben, weil ich Kostüme selber mache, kann ich es so machen, dass ich es so sehr schnell abziehen kann und er schick das da und wir lassen jubeln.
Hast du da vielleicht gerade ein Beispiel, was so ein Special-Effekt wäre?
Also Korsett sehr schnell abziehen und dann einfach dastehen oder irgendwie einen grossen Mantel wegschreissen oder es gibt ganz viele verschiedene Sachen, aber aus einem Headpiece fächern, zaubern oder so, es gibt ganz viel.
In dieser Sendung ist auch schon das Wort Lip-Syncing gefallen, gehört das auch zu deinem Auftritt und wie bereitest du vielleicht das vor?
Genau, ich tue eigentlich nur Lip-Syncen bis jetzt. genau, und das ist ein Krisenthema. Die richtigen Songs zu finden, ist wirklich, braucht immer wahnsinnig viel Zeit für mich, weil ich will so eine, es ist immer, für mich ist immer so ein bisschen, das Publikum muss den Song kennen, weil ich ja einmal einen Song performt, den niemand hat kennt. Und das ist dann einfach nicht so gut gelaufen und ich setze auch darauf, dass das Publikum wie kann mitmachen kann. Das ist einfach mehr Effekt, das wegen auch für die Performer am meisten. Und dann habe ich halt schon so meine Preferences. Ich bin jetzt nicht mega so das Pop-Girly, also ich mache auch nicht mega crazy Tanz oder so. Darum möchte ich wie so, ich bin immer so ein bisschen richtig 80s, gefällt mir sehr fest, so Fade to Grey oder so. Aber es ist einfach sehr schwierig und dann 80-Songs sind eher lang und haben so ein bisschen Ding und dann, also ich weiss schon, dass ich sie schneiden kann, zusammenschneiden, aber genau, manchmal bin ich dann so, ja, lass ich, suche etwas anderes.
Wie fühlt sich das denn genau für dich an, so einen Bühnenauftritt als Drag Queen zu haben?
Mega schön. Also ich liebe es einfach wirklich total. Aber so das Lampenfieber hat man natürlich schon ein bisschen, bevor man auf die Bühne geht, aber das ist dann ganz schnell weg. Und wenn er jede Reveal gut funktioniert und dann am Schluss da bist und das Publikum applaudiert, einfach ungehalten, dann ist das wirklich das Schönste, was es gibt.
Ja, vielleicht eben, wenn dir das so viel Freude bereitet und so viel Selbstbewusstsein verleiht und so weiter und so fort. Was hat halt Drag in dir verändert, wo du vorher von dir selber vielleicht auch nicht gekannt hast und er es war fast wie überraschend gewesen. Ah ja, das bin ich.
ich habe schon das Gefühl, dass es mir sehr viel Selbstbewusstsein auch hat gegeben. Eben so in der Oberstufe habe ich das so langsam angefangen und habe dann wirklich gemerkt, so mal, es gibt mir mega viel. Es hat mir wieder so ein bisschen, schon fast Lebensfreude wieder gegeben. Es ist wirklich auch, es ist schon emotional eigentlich. Und es gibt mir wirklich so wie ein Ding, dass ich wie, schon wie etwas so richtig mache. Und das ist wie, ich kann mich durch das einfach mega gut ausdrücken. Und, ja, genau.
Wie funktioniert denn so das Drag-Business?
Also das Drag-Business, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das so beantworte. Es ist wie, man wird hoffentlich gebucht. Ich habe am Anfang sehr viel auch Insta postet und habe dann ein paar Leute kennengelernt. Und dann haben die gefunden, hey, ist ja mega cool und so. Und wir haben eine Show, willst du mitmachen? Und dann hatte ich meine ersten Shows gehabt und so. Und von dort aus ist es dann immer weitergegangen. Und wenn du dann auch Shows hast zum Zeigen und eben auch irgendwie fast schon wie ein Portfolio hast, geht es dann einfach immer weiter und weiter und weiter.
Ja, weil man sieht ja bekanntlich, zum Beispiel die Modebranche ist eine ultra harte Branche, also da musst du richtig ein dickes Fell haben, um dich durchzusetzen. Wie nimmst du das vielleicht wahr jetzt im Drag-Queen-Business sozusagen?
Ich glaube, da brauchst du auch ein bisschen eine toughe Haut, obwohl das wegen Make-up natürlich nicht immer das Beste ist. Haha, Joke. Nein, ich habe das Gefühl, also man muss halt, weil es halt einfach auch weil du dich einfach auch als queere Person auch präsentierst und so, ist es eh schon mal noch ein bisschen ein anderes Thema. Also es ist eh schon, je nachdem, sehr schwierig, einfach den Alltag zu meistern. So. Aber das ist wie, man hat wie, ja, man muss, glaube ich, schon ein bisschen ein dickes Fell haben, dicke Haut haben. Genau.
Hast du da vielleicht einen Tipp für jemanden, wo jetzt das Gefühl hat, ich würde eigentlich mega gerne mit Drag anfangen, aber sich irgendwie nicht traut oder nicht genau weiß, wo anfangen?
Ja, also der beste Tipp ist schon der simpleste Tipp, mach's einfach, fang einfach an. Alle haben irgendwann angefangen. Du musst noch nicht perfekt am Anfang sein. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin perfekt am Anfang. Und wenn ich jetzt zurückschaue, bin ich so, ah ja, zum Glück bin ich immer noch dran. Es entwickelt sich ins Bessere. Aber der beste Tipp ist wirklich einfach anfangen. Wirklich einfach anfangen. Und es wird sich dann alles, es wird dann alles gut kommen.
Du hast eben vorher davon geredet, dass Drag eigentlich auch mit Themen spielt, die, sagen wir, in der breiten Gesellschaft noch nicht unbedingt immer akzeptiert sind. Inwiefern macht das dann eben Drag auch politisch?
Eben, weil es nicht überall akzeptiert ist, ist es einfach politisch und Drag ist einfach auch, eben, es ist sehr queer-coded, also es ist einfach queere Kunst so und ich habe das Gefühl, da kommt es auch gar nicht darauf an, was es wie auf ein Thema in Drag behandelt, sondern es ist einfach politisch. Also.
Ja, und Drag ist eigentlich auch Show, eben. Also sollte jetzt jedem klar geworden sein und wenn wir dann von Show reden und grössere Shows und so weiter, kommt dann einfach irgendwie noch ein finanzieller Aspekt dazu. Wie sieht das vielleicht bei dir aus und wie viele Drag Queens können wirklich von ihrem Beruf, ihrem Hobby leben? Wie ist da so die Lage?
Ich habe das Gefühl, so davon leben ist recht schwierig. Also da musst du schon sehr erfolgreich sein oder irgendwie ein Leben führen, wo du nicht so viel Geld musst haben. Also und dann bekommst du halt einfach, wenn es gut kommt, wirst du zahlt für deine Gigs und so. Aber für mich, ich mache es leidenschaftlich gerne und darum muss ich auch nicht immer bezahlt sein. Das heisst nicht, dass ich nicht bezahlt werde.
Ja, das ist wichtig. Das nimmt man schon, gell?
Genau, ja. Und das kann ich, also ich kann mir eigentlich mein Drag oder das finanzieren. Ich habe zwar auch noch einen Nebenjob und so, aber das ist eigentlich nebensächlich.
Gibt es irgendwie Sachen, die du mit Drag in deiner Zukunft noch erreichen willst oder irgendwelche Ziele, wo du dir noch gesetzt hast?
Ja, ich werde eigentlich schon berühmt werden, das ist schon das Ziel eigentlich. Ich stelle mir auch vor, dass ich mit Drag und Mode das irgendwie noch mehr kombinieren will, vielleicht auch mal Modedesign studieren oder so und dann in die Richtung gehen. Aber der Drag ist bis jetzt eigentlich ein Hobby, aber ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann mal, wenn es so weitergeht wie jetzt, das professionell können zu machen und vielleicht auch irgendwann mal davon leben und so.
Ja, Models wollen ja vielleicht auf Laufstegen in Paris oder Milano und Fußbauer wollen vielleicht in England oder Spanien spielen. Was ist da so ein bisschen das Pendant zu den Drag Queens? Was ist das Mekka von der Drag Queen? Was ist so dort, wo jede Drag Queen mal herwollte ist?
Boah, das kann ich glaube so nicht ganz beantworten, aber ich habe fest das Gefühl, dass das ist sehr wie sagt man was? Also in Europa ist es, glaube ich, vor allem so Berlin und London, für auch noch Paris natürlich. Das sind so die drei Städte, die ich das Gefühl habe, würde mich auch sehr interessieren. Und wenn ich noch ein bisschen weiter denke, würde ich schon sehr gerne auf New York gehen, aber auch noch einfach für sonst, was kommen wir dort. Oder ich habe das Gefühl, was kommen wir dort, ich bin noch nie gewesen.
Passt auch langsam zum Abschluss von dieser Sendung.
Ja, es ist wirklich krass, die Stunde geht immer so mega schnell vorbei. Wir sind Lavandel und heute zum Thema Drag unterwegs gewesen.
Du hast einen Podcast von Rabe gehört, im Sender von Bern. Mehr gibt's auf rabe.ch.